Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und andere wundervolle Menschen, die sich gerne mit emotionalen Themen, sachlichen Themen, ich habe das Intro verkackt, Themen auseinandersetzen.
Ja, schon, ja.
Guten Nochmal Morgen, von vorne. Alle. Nein, Spaß. Wir sind nicht perfekt, wir sind voller Fehler und deshalb lassen wir dieses Intro jetzt auch einfach so laufen. Es ist vielleicht deshalb gar nicht so ungewöhnlich, dass es heute nicht so rund läuft mit der Einleitung, weil wir uns länger nicht gehört haben, weil wir länger keinen Podcast gemacht haben. Und das ist die erste Folge seit 2 Wochen, bin ich der Meinung.
Seit unserer
Jahresrückblicksfolge. Es ist ein absolutes Dreckswetter in Berlin. Ich sitze hier in grauer, trister Umgebung und sehe dem Regen beim Fallen zu vor meinem Fenster. Es ist so dunkel, dass ich Licht anmachen muss, um etwas zu sehen.
Oh, das wird traurig.
Und das um 9:30. Also das ist ja schon düster.
Also hier
weniger
geht's.
Düster hoffentlich die Umgebung von Felix, der mir hier gegenüber sitzt virtuell. Hallo Felix.
Hallo. Nö, hier geht's. Es ist, ist ein bisschen grau, ja klar, aber sonst angenehm. War es bei euch auch die letzten Tage so unglaublich unnatürlich warm? Das war...
Es ging eigentlich, also es hatte zwar gestern, glaube ich, fast 10 Grad, also ich glaube so 8, 9, aber ich glaube, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass es davor wirklich mal wieder winterkalt war, dass sich jetzt die niedrigen Temperaturen so warm angefühlt haben, zumindest für meine Begriffe, weil ich doch immer sehr gut eingepackt war, gerade auf dem Fahrrad. Ich habe jetzt eine tolle Regenhose zu Weihnachten bekommen, die trage ich jetzt quasi immer. Und hast du 2 Hosen an, effektiv. Das wärmt natürlich ganz anders und so habe ich dann doch ganz schön geschwitzt auf dem Rad, wenn man dann plötzlich bei 5, 6, 7 Grad mehr auf dem Radl sitzt.
Ja, ja,
eben. Aber ja, es war auf jeden Fall wärmer.
Ich ging plötzlich auf den Balkon raus und dann stand ich in der Sonne und es war warm und ich war so, hä, was, falsch?
Falsche Jahreszeit aufgebracht. Ja, Felix, wie geht es dir?
Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin nur ein bisschen vermüdet. Nachdem ich gestern eigentlich früh schlafen gehen wollte, war ich dann doch länger wach. Man kennt es, ne? Aber sonst fühle ich mich eigentlich ganz, ganz wohl und ganz wohlig. Wie ist es bei dir?
Ja, mir geht es auch sehr gut. Ich sitze mittlerweile in einem beheizten Zimmer. Ich hätte heute fast aus einem unterkühlten Zimmer gepodcastet. Irgendwie bin ich heute frostbeulig unterwegs. Es gibt solche Tage. Nee, aber auch ansonsten, ich kann nicht klagen. Ich bin in Arbeit. Ich hatte eine sehr, sehr stressige Woche, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das en Detail erläutern muss, aber es geht im Endeffekt darum, ein E-Piano aus entfernten brandenburgischen, bei Berlin immer noch, aber trotzdem brandenburgischen Gefilden in meine Wohnung zu transportieren. Problem ist, ich habe zwar einen Führerschein, bin aber seit 7 Jahren inzwischen kein Auto mehr gefahren und werde damit sicherlich nicht in Berlin wieder anfangen, alleine wegen des Innenstadtverkehrs und dergleichen. Heißt, ich brauche also sowohl Auto als auch Fahrer und das beides zu organisieren kurzfristig und so, dass alle Beteiligten damit zufrieden sind, war alles andere als einfach und obwohl meine Woche ansonsten sehr gut war und ich zum Beispiel auch auf Arbeit überhaupt keine Probleme hatte und ganz mit mir zufrieden war, so was ich alles auch da darüber hinaus so geleistet und getan und erlebt habe, war das einfach fucking stressig. Es war wirklich nicht leicht. Aber heute geht's los. Wenn dieser Podcast aufgenommen und vorbei ist, dann werde ich aufbrechen Richtung brandenburgische Gefilde mit meinem Freund und Fahrer Timo. Liebe Grüße, Timo. Du hörst diesen Podcast nicht. Trotzdem liebe Grüße. Hör dir mal den Podcast an, du Sau. So. Und dann werde ich ein E-Piano in meinem Zimmer stehen haben. Fun Fact, damit das E-Piano hier stehen kann, ich habe zwar ein recht großes Zimmer mit 20 Quadratmetern, musste allerdings mein Kleiderschrank weichen. Ich habe jetzt keinen Kleiderschrank mehr.
Ich hatte noch nie einen.
Look at me. Ich hatte einen Kleiderschrank und auch genug Kleider, um ihn zu füllen. Und jetzt liegen sie alle in einem Bettkasten quasi unter meinem Bett verstaut. Ich fühle mich wie so ein fancy Minimalist, der das dann auch auf YouTube präsentiert. So, oh mein Gott, es ist so überflüssig, einen Kleiderschrank zu haben. Look at it. Look how much space you waste oder sowas. Jetzt ist da halt einfach so eine leere Ecke in meinem Raum.
Ja, schön.
Da ist nichts und man fragt sich, warum?
Was soll da sein?
Ja. Warum ist da einfach nichts und der Rest ist so vollgestellt? Ist ein bisschen witzig. Also Leute, scheißt auf den Kleiderschrank. Nehmt Bettkästen nicht. Nein, Spaß. Aber es ist mal ganz lustig so zu sehen, wie sich der Raum umgestaltet. Nee, aber sonst geht's mir gut. Und ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen und dass das doch noch geklappt hat diese Woche.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Überleitung.
Überleitung. Ja.
Wir haben uns gar nicht gefragt, ob wir geweint haben oder Angst gehabt haben diese Woche, ja. Felix. Hast du geweint oder Angst gehabt?
Angst gehabt. Ja, tatsächlich. Und zwar, aber so ganz basale Angst, also tatsächlich auch irgendwie so halb begründete. Ich war eine gute Freundin besuchen vor ein paar Tagen, die jetzt bald wegzieht.
Und sie hat dich erschreckt?
Nee, auf dem Weg zu ihr laufe ich am Friedhof vorbei. Und ich habe sie halt abends besucht, so 6 oder was bin ich da aufgeschlagen. Und es war halt komplett dunkel und es ist so abgefahren, weil in Göttingen gibt es so einen Weg, der geht an einem Stadtfriedhof vorbei und der ist halt komplett gerade. Aber bestimmt so 2 Kilometer lang. Aber komplett gerade. Und da stehen dann immer so in Abständen von 10, 15 Metern stehen da Straßenlaternen. Und rechts ist halt der komplett dunkle Friedhof, links ist sind die Bahnschienen. Und da geht halt dieser komplett gerade, schnurgerade Weg da lang. Das ist echt auch ein bisschen creepy. Und dann, hat mich plötzlich von hinten jemand überholt. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da irgendwer ist, weil ich dachte, ich sehe das ja.
So Powerwalking-mäßig oder was?
Ja, nee, mit dem Fahrrad. Aber das war nicht so schön.
Hat mich aus dem Konzept gebracht.
Ja, und geweint habe ich tatsächlich auch, als ich festgestellt habe, dass diese gute Freundin von mir ja jetzt bald wegzieht und dann nicht mehr hier ist, weil Sad. Ich sie wirklich sehr lieb habe.
Ja klar, das kann ich verstehen.
Ja, und das ist dann natürlich schade. Also ich meine, sie ist ja nicht aus der Welt, ne? Freiburg ist jetzt nicht...
ist schon eine Ecke.
Freiburg
klar,
ist nicht New York nicht, oder so, aber...
Ja, genau.
Ja, nee, natürlich, das ist schon ein ganz schöner Weg raus, ne? Und solange noch Corona ist, ist das auch keine Distanz, die ich so hinter mich bringen möchte. Ne? Also das kann noch mal schön ein Jahr dauern, bis wir uns da wiedersehen. Vielleicht, wahrscheinlich, mal gucken, man weiß es nicht. Aber ja, das waren so meine Erlebnisse dazu. Und bei dir, hast du Angst gehabt, geweint?
Ich bin diese Woche 2-mal mit dem Fahrrad gestürzt. Da hatte ich natürlich kurzzeitig ein wenig Angst. Und es war vor allem an der gleichen Stelle. Es gibt eine kleine Brücke, die 2 Stadtteile verbindet, durch die ich radle. Und also die ist wirklich winzig. Das ist so ein 10 Meter 2 Spuren über Brücken-Dings. Und da bin ich drüber und da wird scheinbar nicht gestreut. Und als es dann geregnet hatte und es das zugefroren hatte, bin ich beim Weg hinauf einmal weggerutscht. Also ich war zum Glück nicht schnell, aber mein Vorderreifen dachte sich so, nope. Und plötzlich lag ich links auf der Hüfte und auf dem Bein. Und dann bin ich auch, also 2 Tage später, also es war nichts passiert, ich bin aufgestanden, weitergefahren, alles gut. Fahrrad hat auch keinen Schaden genommen, keinen größeren zumindest, dachte ich. Und dann 2 Tage später ist mir das Gleiche passiert von der anderen Seite, als ich aus dem anderen Stadtteil in meinen Stadtteil rübergefahren bin sozusagen. Und wieder dachte sich der gleiche Reifen, nope, und ist wieder umgeknickt. Ich habe mich auch in dem Moment so ein bisschen verarscht gefühlt, so echt jetzt schon wieder? Die gleiche Stelle und die gleiche Art und Weise. Wieder war ich aber nicht schnell, ich glaube, ich war extra schon langsamer gefahren. Und dann hatte ich das Pech gehabt, dass mein Vorderreifen sich ein bisschen verbogen hatte, also nicht so richtig comichaft wirklich verbogen und verdreht, sondern ich hatte eine leichte, also der eiert seitdem, ist so eine leichte 8 drin und mein Schutzblech hat dann so am Reifen geschleift und ich habe mich angehört wie so ein kleines Moped, so weil das da immer so ja. Kontakt hatte, ne? Es klang ein bisschen witzig, jetzt hätte ich einen Motor an mein Bike getuned, so. Ja, da war ich ein bisschen verunsichert aus dem Konzept. Ansonsten Angst hatte ich tatsächlich weniger. Mir war einmal nach Weinen zumute, ich habe aber nicht geweint, und zwar im Zuge dieses ganzen Orga-Stresses, den ich hatte, weil ich dachte, boah, das wird alles nichts und das muss jetzt halt relativ kurz vor knapp in meine Wohnung gebracht werden und gibt auch keine Alternative dazu. Sonst ist das alles doof, so. Und ja. Als es dann so aussah, ich hatte verschiedene Möglichkeiten gecheckt und alle hatten irgendwie einen Haken oder erwiesen sich erstmal als gut und dann als doch nicht umsetzbar, da dachte ich echt so, oh nee, ich will nicht mehr. Ja, und ich will nicht mehr. Das denken sicherlich auch Mobbingopfer. Das Überleitung.
Ja, das hast du ja elegant gemacht. Richtig elegant. Schön.
Ja, heute geht es um Mobbing. Spezifisch Mobbing unter Männern, als Männer gelesene Personen, also oder Jungen, dem männlichen Geschlecht. Felix, was sind denn so deine Erfahrungen mit Mobbing?
Ich habe ja unglücklicherweise in meiner Schullaufbahn auf unserer damaligen gemeinsamen Schule einige unangenehme Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Seitens meiner damaligen Klassenkameraden, aber tatsächlich auch seitens meiner Lehrer. Das war so das, was am schlimmsten, glaube ich, gesessen hat. Ich war halt immer jemand, wie sage ich das? Ich war ja immer schon ein streitbarer Mensch, also gerade auch als Teenager oder so. Das heißt, ich habe ja immer gerne Sachen in Frage gestellt, wenn ich das Gefühl hatte, das hat irgendwie alles keinen Sinn. Und bei vielen Lehrern an unserer alten Schule ist das absolut nicht gut angekommen, wenn man deren Autorität hinterfragt hat. Die waren halt der Meinung, na gut, ich bin jetzt hier Lehrer und du bist hier Schüler, also ist das Machtverhältnis doch geklärt. Aber ich war halt immer der Meinung, naja gut, aber wenn du scheiße zu mir bist, dann finde ich das trotzdem blöd. Und das hat mir einigen Ärger eingehandelt, weil ich dann entsprechend der Meinung auch war, so Respekt ist, muss man sich verdienen, der wird hier nicht verschenkt. Ist auch witzig, wie ich das rechtfertige, dass Leute Kacke zu mir waren. Ne? Aber und in der Klasse hatte ich das so, damals jahrelang wurde ich einfach sozial ausgegrenzt. Also ich hatte halt so zwei oder drei Leute, mit denen ich mich ganz gut verstanden habe. Das variierte dann immer so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen fand der Großteil der Klasse mich einfach Kacke. Ja, die haben mich jahrelang an der Schule alle nur mit Nachnamen angesprochen. Und das hat mich echt fertig gemacht. Und das war echt unangenehm. Das hängt mir heute noch nach, tatsächlich. Also wann immer die Leute mich mit Nachnamen ansprechen, nur dann zucke ich immer so zusammen. Und mein inneres 14-jähriges Ich fängt ein bisschen an zu weinen. Aber ich war auch massiv depressiv damals als Teenager. Das war schon echt alles nicht so schön. Da war sehr viel ist da kaputt gewesen. Also ich habe da leider sehr einschlägige Erfahrungen mitgemacht. Nicht so sehr mit körperlicher Gewalt, das ist nicht so viel passiert. Ich habe mich sicherlich auch ein, zwei Mal geprügelt mit Leuten. Aber seltener, aber schon, dass die Leute irgendwie blöde Sprüche gemacht haben hier und da und ne, und mich irgendwie auch einfach auch soziale Ausgrenzung, dass über einen gelacht wird und dass man nicht Teil von irgendwelchen Gruppen ist und nicht Teil von irgendwelchen Veranstaltungen ist oder was, ne? Und dann feiert man eine Party und alle sind eingeladen, aber man selber halt nicht, ne? Oder Hauptbullerpeng, sowas. Ja. Und bei dir?
Ja, erstmal tut mir das sehr leid. Ich kannte dich ja nun auch damals. Wir haben ja schon am RG dann irgendwann gechillt zusammen. Wir kannten ja unsere Gang so ein bisschen dann. Ich habe das gar nicht so intensiv wahrgenommen. Ich wusste aber, dass es da ein Verhältnis gibt, dass man dich auf jeden Fall komisch fand. So.
Ja, also insgesamt. Sehr.
Zu Menschen, die man komisch fand, hatte ich aber immer, also da habe ich mich schon auch irgendwie immer hingezogen gefühlt, sozial, und wollte untersuchen, warum sie komisch sind und was, wieso, warum denn? Und das sind auch meine Erfahrungen mit Mobbing. Ich selber habe gar nicht viel abbekommen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte in der Grundschule überhaupt keine Erfahrung mit Mobbing. Wir waren, glaube ich, eine ganz gute Klassengemeinschaft da und alle gut miteinander befreundet. Später am Gymnasium, an dem du auch warst, war das eine andere Atmosphäre. Da gab es auf jeden Fall Mobbing, was ich bezeugt habe. Und ich habe sicherlich auch dran partizipiert auf die eine oder andere Weise, aber niemals als so einer, der ja so den Agitator gegeben hat. Es gab auch bei uns so ein paar komische Gestalten. Und es gibt immer so ausschlaggebende Punkte, was dann Leute motiviert, die mobben zu müssen. Bei uns gab es jemanden, der war sehr reich, das wusste man. Der hat sich sehr verhaltensoriginell benommen, der war einfach ein komischer Typ, in Anführungszeichen. Und diese beiden Faktoren zusammen haben es dann quasi gerechtfertigt, dass der sich in der Schule einiges anhören musste, auch einiges erlebt hat, auch körperlich angegangen wurde. Und wir hatten so 3, 4, 5 Gestalten in der Klasse, die das eben massiv immer wieder, also zu denen ich auch nicht gezählt habe, die das immer wieder gestartet haben, die den auch zum Ausrasten bringen wollten. Und ja, das dann auch regelmäßig versucht haben, ihn auf eine oder andere Art und Weise geärgert haben und das dann teilweise auch gefilmt haben, als es dann die ersten Handykameras gab und so, wie der da Sachen durch die Gegend schmeißt oder halt irgendwie ausrastet. Also das war schon echt krass, da habe ich auch nicht mitgemacht, das war mir zu viel. Aber ansonsten habe ich so Mobbing erlebt, so Slut-Shaming, als es losging, dass die ersten Teenager bei uns ihre Sexualität entdeckt haben. Das war in unserer Klasse völlig normalisiert, ja. Also, ich nenne sie jetzt mal Manuela, ja, da wusste man, die hat Sex, effektiv. Das war das, was man wusste. Und das hat gereicht, um sie in verschiedensten Kontexten als Schlampe zu bezeichnen. Das ist echt ein bisschen traurig, aber wirklich, zeigt, wie normalisiert das, also vor allem damals in dem Alter war, aber auch immer noch ist, denke ich, in verschiedensten Kontexten.
Ja.
Und dieses Mädchen hat halt nichts falsch gemacht, absolut nichts. Also, oder war zumindest, wenn es halt solche Sachen gab, wie die hat mit dem Freund von sowieso, dann wurde halt alles auf sie geschoben und nichts auf den Kerl und voll ignoriert, dass es da unterschiedliche Ursachen und Wirkungen gab und so. Also das war so in der 7., 8. bis 9. Klasse war das ganz schlimm. Da gab es bei uns so viel Mobbing und so viel normalisierte Stereotypisierung. Und natürlich auch einer unserer damaligen Freunde, bei dem es fast so weit ging, dass er einen Amoklauf gedroht hat, weil er einfach nicht in Ruhe gelassen wurde. Der fiel halt raus, der war anders, der hatte zwischenzeitlich blau-rote Haare, der war riesig und stach schon dadurch hervor in dieser Klasse. Und wenn man in dieser Klasse hervorgestochen hatte, dann war man erstmal raus. War einer meiner besten Freunde damals auch und ich hatte das Glück, dass ich rückblickend sagen kann, ich habe mich da eher davor gestellt und gesagt, lass ihn in Ruhe und versuche mit ihm ein bisschen zu sprechen, dass er sich weniger auffällig benimmt, damit er eben nicht so viel abkriegt, weil er auch wirklich das immer wieder unfreiwillig befeuert hat, dass er da unglaublich angegangen wurde, sowohl von Lehrerseite aus als auch von Seiten der Klasse aus.
Ja.
Aber ansonsten gab es bei uns echt viel. Es war keine schöne Zeit, das habe ich so als schwierige Atmosphäre, als möglichst nicht so negativ auffallen wollen, miterlebt. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ich bin da echt privilegiert. Ich wurde nie so richtig gemobbt. Klar, ich wurde auch geärgert ab und zu, aber ich hatte immer den Bonus, dass ich gute Noten hatte und im Zweifel einfach sagen konnte, wenn irgendwer, du bist komisch oder so, konnte ich halt sagen, du bist dumm. Und hatte dann so akademischen Highground oder wurde dann eben doch mal gefragt, ob man abschreiben darf oder so. Und dann konnte ich so ein bisschen mit der Hierarchie spielen, weil ich da schon eine Rolle hatte. Und zu manchen dieser einflussreichen Menschen aus der Klasse hatte ich ein gutes Verhältnis. Also die traurigerweise gemobbt haben, aber ich war dann nicht so in dem Außenseiter-Circle, sondern ich war so in jedem sozialen Grüppchen so ein bisschen. Ich war in keinem so richtig, aber auch nicht so richtig raus bei irgendwas. Und dadurch blieb mir viel erspart, aber ich habe das durchaus bezeugt und auch als sehr unangenehme Erinnerung. Ja, es waren zwar auch ein paar Frauen dabei, so in meiner Laufbahn, die gemobbt wurden, aber ich habe Mobbing doch auch immer als Phänomen unter Jungs, unter Männern erlebt, so richtig unangenehm. Und darum soll es ja auch heute gehen. Wenn wir von Mobbing unter Männern sprechen, kommen wir immer wieder auf ein paar Begriffe zurück, die wir fortlaufend benutzen. Vielleicht fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, nämlich mit Mobbing. Mhm. Was ist denn Mobbing überhaupt? Wir verstehen Mobbing als ungewollte physisch-emotionale Fehlbehandlung, die darauf abzielt, einer Person auf irgendeine Art und Weise zu schaden. Ja, also sei es durch physische Übergriffe, durch körperliche Übergriffe, durch Ausschließen, soziales Ausschließen, Gerüchte verbreiten, also Cybermobbing, was ihr euch darunter auch vorstellen mögt. Alles, was darauf abzielt, einer Person zu schaden durch eine Behandlung, die eben negative Konsequenzen für ihr Verhalten und Erleben zur Folge hat. Dann gibt es noch den Begriff des Genders, weil wir ja spezifisch von Männern reden und auch nicht vom biologischen Mann, sondern von dem sozialen Geschlecht, das betiteln wir als Gender. Felix, möchtest du das noch näher erläutern, was du unter Gender verstehst?
Du hattest, als wir uns vorbereitet haben auf die Podcast-Folge, hattest du eine sehr schlüssige Definition.
Definition. Dann lese ich die einfach nochmal vor.
Lies die einfach nochmal vor. Ich fand die dann ganz gut, muss ich sagen.
Also in den Studien, die wir gefunden haben, wird Gender definiert als soziokulturelle Dimension des biologischen Geschlechts. Heißt, ein Mensch, der biologisch als Mann Junge gelesen wird, ist das erstmal auf biologischer Basis, aber unabhängig davon wird ihm gesellschaftlich eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Verhaltensmuster etc. Zugeordnet. Und das ist das, was wir als Gender betiteln.
Also die Gesamtheit aller ungeschriebenen Verhaltensregeln und Vorschriften, die ein Bild von einem Geschlecht quasi, also von einer Geschlechteridentität darstellen.
Ja, also wie verkörpern wir in unserem Verhalten, dass wir biologisches Geschlecht XY haben?
Oder um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, wann ist ein Mann ein Mann?
Genau, und wann ist eine Frau eine Frau?
Ja.
Und alles, was dazwischen liegt, aber leider sind wir ja relativ binär in unserer Wahrnehmung. Und das ist vielleicht das Dritte, was wir noch kurz erläutern sollten. Es kommt auch ab und zu der Verweis auf das Gender Binary hinzu. Und binäres Geschlechterdenken in sozialer Hinsicht bedeutet, dass wir als Gesellschaft davon ausgehen, es gibt Männer, die sind so, und es gibt Frauen, die sind so. Und das Verhältnis dazwischen ist konträr. Also es ist unvereinbar, Frauen sind X und Männer sind Y, die verhalten sich eigen und spezifisch und da gibt es wenig bis keine Überschneidungsmenge, weil jedem dieser zwei Geschlechter ein völlig eigenständiges Verhaltensmuster, Eigenschaftsmuster zugeordnet wird.
Jetzt weiß man natürlich im Rahmen der Sozialwissenschaften und auch im Rahmen der Biologie schon, dass das faktisch nicht stimmt. Es ist aber wichtig, da zu unterscheiden, was der Stand der Forschung ist und was der Stand der Gesellschaft ist. Und gemeingesellschaftlich gesehen wird halt immer noch in den allermeisten Fällen binär gedacht. Mit diesen zwei unvereinbaren Polen, männlich, weiblich, die beide ganz, ganz inhärent anders sind und nicht zusammenkommen. Und wenn sie irgendwo zusammenkommen, dann ist das komisch. Ganz wichtig. Ja, so, wollen wir in unsere Studien einsteigen?
Wir steigen in unsere Studien ein. Wir haben zum Thema Mobbing unter Männern, verschiedenste Studien recherchiert und konsultiert und fangen damit an, was gibt denn so an Mobbing unter Jungens und Mädchens? Wir gucken auf die Kindheit als allererstes, denn es fängt ja irgendwo an. Und es fängt auf jeden Fall schon in frühester Kindheit im Bildungskontext an, also in Schulen. Und kann ich später nochmal was zu sagen, wahrscheinlich auch schon im Kindergarten. Aber wir haben uns erstmal auf die Schule begrenzt in unserem Einstieg jetzt in das Thema. Ja, wie ist denn das da so? Wer wird denn da so wie gemobbt, Felix?
Also, wir haben jetzt eine Studie uns angeschaut, in der 387 SchülerInnen zwischen 7 und 14 Jahren befragt wurden zum Thema Mobbing, ob sie schon mal Mobbing erlebt haben, wie oft sie Mobbing erlebt haben, in welchem Umfang sie das erlebt haben und was da so passiert ist, also in welcher Form das passiert ist und allerdings tatsächlich auch, wem sie dann davon erzählt haben, wenn sie Opfer von Mobbing geworden sind. Also in dieser Studie gaben dann 54,9% aller Jungs an, wenigstens einmal Opfer von Mobbing gewesen zu sein, also mehr als die Hälfte. 29,2% der Mädchen gaben an, wenigstens einmal Opfer von Mobbing gewesen zu sein. Also in dieser Testgruppe wird quasi schon eine relativ starke Differenz klar. 20% aller Jungs in der befragten Gruppe gaben sogar an, öfter als fünfmal Opfer von Mobbing gewesen zu sein und nur 8% aller Mädchen gaben das entsprechend so an. Das heißt, man sieht, da ist schon irgendwie ein Gefälle da drin, was sich auch so ein bisschen deckt mit den eigenen Erfahrungen, die wir eingangs erwähnt haben, dass Jungs häufiger anscheinend irgendwie von Mobbing betroffen sind. Und jetzt geht es noch weiter, nämlich 45,6% aller Jungs haben in dieser Studie angegeben, dass sie selber Mobbing auch betreiben oder betrieben haben, gegenüber 29,7% der Mädchen. Das heißt also, fast die Hälfte aller befragten Jungs gibt auch an, tatsächlich selber mal gemobbt zu haben. Es scheint also so zu sein, dass grundsätzlich in dieser Studie auf jeden Fall, aber wie gesagt, das deckt sich ja auch mit unseren Erfahrungen, nicht? Jungs oder junge Männer männlichen Geschlechts und Genders häufiger Opfer, aber auch häufiger Täter von Mobbing sind. Also das scheint eine Sache zu sein, die zwischen Männern einfach häufiger passiert.
Es ist ein Geben und Nehmen scheinbar, ne?
Ja.
Also es wird sowohl ausgeteilt als auch eingesteckt.
Genau. Und 8,9% der Jungen in dieser Studie haben nämlich angegeben, sie haben Mobbing erfahren und auch selber gemobbt. Also das heißt, da gibt es auch eine Überschneidung. Bei den Mädchen sind das dahingegen nur 1,5%. So, und dann ist auch mal ganz interessant zu gucken, wie sich das wie das so funktioniert und wie das so, welche Form das annimmt, dieses Mobbing. Bei diesen beiden in der Studie zugrunde gelegten Geschlechtern, ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, es ist nicht meine Meinung, es ist die Meinung der Studie mit dem Geschlechterbinären. Und zwar bei den beiden dieser Studie zugrunde liegenden Geschlechtern wurde festgehalten, dass Beleidigung die häufigste Form des Mobbing ist in beiden Gruppen. Mit 40,7% bei den Jungs und 31,9% bei den Mädchen. Bei den Jungs kommt dann direkt ganz glasklar körperliche Gewalt, also Schlagen, Treten und so weiter, mit 36,3%. Das ist bei den Mädchen mit 21,3% nicht so viel. Dann ist es ganz spannend, was dann kommt, ist tatsächlich Stehlen als Form von Mobbing. Das habe ich auch erlebt. Das ist jetzt, wo ich das lese, fällt mir das auch wieder ein. Das ist mir nicht passiert, also glaube ich, selten. Aber ich habe das schon auch erlebt, dass Leute halt tatsächlich Leuten, die sie nicht mochten, Sachen geklaut haben. Was weiß ich, die waren in einer Pause auf dem Klo oder was, und dann ging man in den Klassenraum und hat denen, was weiß ich, das Etui geklaut. Und dann kamen die wieder und haben sie gefragt, wo ist mein Etui? Und dann haben alle so getan,
Ja,
als wüssten sie
stimmt.
von nichts und
Jetzt, wo
so.
du sagst, solche, also wenn das schon als Diebstahl zählt, was ja auch eigentlich so ist,
Ja, also doch schon.
dann auf
Also
jeden Fall, ja, habe ich auch erlebt.
du hast denen das
Auch nicht bei
ja.
mir zum Glück.
Genau, nee. Und dann, also, wenn die das dann irgendwann wiedergekriegt haben, dann haben sie es vielleicht irgendwo versteckt im Raum oder was weiß
Ja,
ich, in
genau. Dann
Mülleimer
haben sie es
geschmissen
mitgenommen,
oder so. Oder,
verkauft, aber
ja.
genau.
Genau,
Auch
das ist auch
Diebstahl.
anscheinend relativ prävalent gewesen. Und dann tatsächlich, was ein Unterschied ist, ein relativ dramatischer, ist, dass Jungs tatsächlich auch häufiger drohen anscheinend, 17,6 zu 14,9%. Aber dass zum Beispiel die Verbreitung von Gerüchten so komplett andersrum funktioniert. Also da haben die Mädchen in der Studie einen Vorsprung von einigen Prozentpunkten, und zwar 21,8 zu 17,6%. Das scheint bei Jungs nicht so viel zu passieren. Aber in dieser Studie ist wohl so, dass soziale Isolation häufiger passiert unter Jungs mit 9,3 zu 5,9%. Cyberbullying. Aber, und das finde ich auch ganz interessant, da sind die Mädchen dreimal so stark betroffen von wie die Jungs. Ganz interessant. Und dann wird hier noch die Kategorie der rassistischen Form des Mobbings aufgemacht, und da hält sich das in etwa die Waage. Was ich auch erwartet hätte, muss ich sagen, glaube ich. Also, weil ich glaube, das ergibt schon Sinn, dass sich das irgendwie die Waage hält. Das habe ich auch erlebt, tatsächlich. Nicht selber, offensichtlich. Aber wenn ich mal überlege, wir hatten ja auch türkischstämmige oder arabischstämmige MitschülerInnen. Und die haben auch schon immer mal wieder irgendwie blöde Sprüche an den Kopf gekriegt, ne? Nur deswegen. Das ist auch schon ganz schön spannend. Aber auf
Meine
jeden
Klasse war
Fall.
komplett weiß, wo ich gerade so drüber nachdenke.
Ja.
Keinen einzigen, in Anführungszeichen, mit Migrationshintergrund oder mit Geschichte sogar
Ja.
nur. Alle weiß. Kartoffelklasse.
Nee, bei mir waren es nicht so viele Almans. Wir hatten ein paar Menschen mit ja, Migrationshintergrund, soll man ja nicht mehr, mit aus Einwandererfamilien.
Ja.
Das war auch interessant. Interessant in dieser Studie, die wir uns da angeschaut haben, ist übrigens auch nochmal, dass diese befragten SchülerInnen tatsächlich häufig, und das finde ich interessant, vom Mobbing auch ihren Vätern erzählt haben. Also
Nicht den Müttern.
mit 52,5% ist das die größte Gruppe an Leuten, denen von Mobbing erzählt wird. Also tatsächlich Väter und Tutoren. So, also in dem Sinne wahrscheinlich Lehrer und sowas. Ne? Also englische Studie, Tutors, ist ja dann auch Lehre, aber wir entscheiden, also wir können ja jetzt schon mal festhalten oder jetzt schon mal sehen, dass es eine eindeutige Tendenz gibt, dass Jungs auch im Alter von 7 bis 14 Jahren, also wirklich, also es ist ja Grundschulalter bis quasi so Beginn weiterführende Schule hier bei uns, sowohl häufiger Opfer von Mobbing sind, als auch selber mehr mobben und das Mobbing bei Jungs häufiger aus Gewalt, Androhung von Gewalt und dergleichen auch besteht. Wohingegen das Mobbing unter Frauen oder von Frauen, was betrieben wird oder was Frauen erfahren, häufiger anscheinend oder was Mädchen da erfahren, häufiger auf Cyberbullying und Gerüchte und so, also eher, ja, und das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil das ja auch ein Stück weit passt zu den genderstereotypischen Erwartungen, die man so ein bisschen hat, oder?
Ja, na? Also Männer mobben häufiger, Männer sind häufiger Mobbing-Opfer, Männer gehen sich im Teenageralter auch häufiger körperlich an, da wird wieder diese männertypische Aggression sichtbar, die ja auch viel medial dargestellt und ja, also gefördert wird damit ja auch irgendwo oder erwartet wird. Und jetzt haben wir diese ganzen Männerklischees im Teenageralter im Mobbing-Kontext schon gehört und fragen uns, warum ist das so? Worin wurzelt das, dass sich Jungen so aggressiv, so ja, herabwürdigend ihren Peers gegenüber, ihren Gleichaltrigen gegenüber, vor allem den gleichaltrigen Jungen, so benehmen. Worin wurzelt das? Wie lernen sie sowas? Wie passiert sowas einfach? Und da sind wir auf eine ganz ausführliche, große Studie gestoßen, die die Ursache dieses Verhaltens in einem ja, Konzept von Maskulinität sieht, was in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall besonders dominant und vorherrschend ist, Felix.
Ja, genau. Und zwar haben wir uns diese Studie angeschaut, die sich mit der Frage beschäftigt und nicht erschrecken, das klingt jetzt gleich hochgradig wissenschaftlich, wie hegemoniale Maskulinität das Mobbingverhalten von Menschen beeinflusst. So, was ist jetzt hegemoniale Maskulinität? Hegemoniale Maskulinität ist eine Art von Maskulinität, die in der Gesellschaft als besonders wertvoll wahrgenommen wird. Hegemonie ist griechisch und heißt auch sowas wie Vorherrschaft. Und es gibt also ein bestimmtes Männlichkeitskonzept, das anderen Männlichkeitskonzepten vorangestellt ist und das genießt halt eben dadurch einen gewissen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft. Da würde man dann auch, was weiß ich, davon sprechen, was vielleicht stereotyp männlich ist. Das ist dann auch hegemonial männlich. Das wäre dann soziale und körperliche Kraft. Also ne, man ist irgendwie, man steht fest im Leben mit irgendwie einem soliden Freundeskreis und ist irgendwie auch muskulös und stark. Man hat Erfolg im Leben, ja, also auch wirtschaftlich. Man ist wirtschaftlich unabhängig, finanziell abgesichert und hat keinerlei Probleme dahingehend. Das heißt also, fester Freundeskreis, muskulös, gutes Einkommen, hohe Körpergröße auch, also all diese Sachen, also erstmal so äußere Geschichten halt auch, aber das hat natürlich noch sehr viel größere Auswirkungen und das ist halt so das verbreitete Idealbild einer gewissen Männlichkeit. Und dieses verbreitete Idealbild hat ja auch viel Raum in Medien und wird entsprechend auch weiter propagiert und weitergetragen in die Welt hinaus. Und man sieht aber schon daran, dass da viele Sachen dabei sind, die man nicht beeinflussen kann, dass das nicht für jeden gleich einfach zu erreichen ist. Deswegen ist das so ein problematisches Konzept. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem armen Hintergrund komme, da gibt es auch Studien, die das belegen, dann ist es zum Beispiel sehr viel schwieriger, irgendwann den Status der finanziellen Unabhängigkeit zu erreichen, als wenn ich natürlich irgendwie aus gutem Hause komme und mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren wurde. Wenn ich jetzt klein bin, so wie ich zum Beispiel, dann werde ich nie ein großer Mann sein. Also das bleibt mir für immer verwehrt. Ja,
sei denn, und das reicht dann auch schon, um aus diesem Konzept Maskulinität aus hegemonieller Sicht sozusagen herauszufallen.
Ja.
Ja, also ich erinnere mich auch an eine Jugend, in der ich immer der Kleinste war, weil ich als einer, also ich war immer der Jüngste auch. Ich war Ende des Geburtsjahres meiner Klasse geboren und der zweitjüngste meiner Klasse auch an dem besagten Gymnasium. Und ich weiß auch, dass das für mich in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich nichts abbekommen habe, immer sehr unangenehm war. Ne, du bist der Kleinste, du oder einer der Kleineren, du strahlst keine Dominanz aus, keine Kraft. Ja, also bietest quasi an, dass andere sich über dich hinwegsetzen können.
Ja, das habe ich auch viel erlebt. Also das ist auch ganz spannend. Also jetzt vor allen Dingen aber auch später erst, also so als junger Erwachsener, auch so im sportlichen Kontext, wie oft ich da schon von Leuten gehört habe, ja, du Kleiner, da musst du mal ein bisschen öfter Gewichte heben gehen oder so. Also ne, auch wegen, weil ich bin eher so ein drahtiger Typ. Aber jetzt hegemonielle Maskulinität. In der Schule jetzt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sozialisierungspunkt, wo man halt auch was über sein eigenes und andere Gender und Ausdrucksweisen lernt. Weil man da viel auch mit Gleichaltrigen, mit Älteren zusammenhängt, mit verschiedensten Einflüssen. Das heißt also, in der Schule wird ganz, ganz wichtig, ganz viel sozialisiert. Und da werden häufig aber auch hegemoniale Geschlechterrollen verstärkt. Da die Schule an sich meist eben ein binär gegendertes Umfeld ist, in dem grundsätzlich nur in Männlein und Weiblein eingeteilt wird. Und dann halt relativ klassisch. Ja, das fängt bei Sachen an wie im Sportunterricht, wo ja vielleicht mehr oder weniger sinnvollerweise die Umkleiden irgendwie getrennt sind. Aber dann geht es ja im Sportunterricht weiter. Wie oft hat man irgendwelche Geschichten, wo die Jungs machen mal das hier und die Mädels machen währenddessen dieses. Was weiß ich, die Jungs spielen Fußball und die Mädels Badminton oder und so weiter und so fort, ja. Oder das hat
man. Es gibt auch Sportkategorien, die nur für Mädchen sind und andere, ja. Weiß ich, ob nur für Jungen, auf jeden Fall nur für Mädchen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir im Sportunterricht mal nicht auf Schwebebalken-Performance benotet wurden. Das war Frau exklusiv.
Stimmt, genau.
Ich bin froh darüber, weil ich das überhaupt nicht konnte, aber ich verstehe nicht ganz warum.
Ja, genau. Geräteturnen ist dann manchmal auch so die was weiß ich, die Männer. Ans Reck und die Frauen auf den Schwebebalken oder an, weiß ich nicht, woanders hin. Da hast du recht, das gibt's auch. Oder halt.
Also wir erleben sehr klar, es gibt die Jungs und es gibt die Mädchen und die machen was Unterschiedliches und genau. Die sind unterschiedlich und die sind auf eine bestimmte Art Junge und auf eine bestimmte Art Mädchen.
Genau. Es gibt da zu dem Thema, wie man jetzt diese Rolle spielt, die Gesellschaft von einem erwartet. Diese maskuline oder eben feminine Rolle, aber für jetzt unseren Fokus eben auch so eine maskuline Rolle, da gibt es ein sehr, sehr elementares Werk der Genderforschung oder auch der feministischen Literatur, das ist von Judith Butler, Gender Trouble heißt das, auf Deutsch etwas holperig übersetzt mit das Unbehagen der Geschlechter. Ich weiß, das klingt wie so ein Sketch von Harpe Kerkeling, aber und darin ist diese wunderbare These festgehalten, dass Gender im Grunde immer Performance ist. Also man hat diese unausgesprochenen Rollen und Leitlinien, an denen man sich zu orientieren hat und dann performt man. Dann stellt man etwas dar, dann spielt man eine Rolle, dann hat man eine gesellschaftliche Rolle inne, die dann etwas darstellen soll. Also zum Beispiel man merkt oder man lernt durch äußere Einflüsse, durch die Sozialisierung, die man so erfährt, wie man sich als Mann, also ich mache jetzt gerade so Anführungszeichen, das sieht man natürlich im Podcast nicht, als Mann zu verhalten hat. Und nach diesem verinnerlichten irgendwie Verhaltenskodex verhält man sich dann eben auch. Und diese Studie, die wir uns jetzt hier anschauen, hat jetzt erforscht, inwiefern Mobbing im Jugendalter jetzt ein Teil von dieser maskulinen Performance ist und durch diesen Ansatz der hegemonialen Maskulinität auch noch verstärkt wird. Also inwiefern fordert vielleicht sogar unser stereotypes Männlichkeitsbild von jungen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise mit Mobbing umzugehen oder vielleicht auch selber zu mobben.
Also welchen Einfluss hat dieses stereotype Maskulinitätsbild auf das Mobbingverhalten von Jungen?
Ganz genau.
Fragezeichen.
Es sind 275 Befragte gewesen jetzt. Die wurden aus einer Studie ausgewählt von 13.300 und ein bisschen Leuten, weil das alles Menschen sind, die Mobbing erfahren haben. Also das ist ganz wichtig. Das ist jetzt nicht wie in der ersten Studie, wo es darum geht, habt ihr Mobbing erfahren? Ja, nein. Mhm. Das ist, jetzt wurden da tatsächlich Leute ausgewählt, die Mobbing erfahren haben und auch selber gemobbt haben. Und es ist ganz interessant, weil da auch tatsächlich Interviewfragen dabei waren. Das heißt also, die Beteiligten an der Studie, und die Beteiligten sage ich jetzt deswegen, weil Schüler, ja, also Jungs, ja. War ja aktiv so gedacht, ist kein generisches Maskulinum, da gab es halt außerhalb dieser normalen, in Anführungszeichen, Fakten, die wir auch anderswo schon hatten, wo es dann darum geht, wie diese Studie belegt das auch nochmal, dass das Mobbing unter Männern häufig oder unter Jungs in dem Fall oder häufig davon geprägt ist, dass man eben Gewalt anwendet, dass man Leuten droht, dass man sich groß macht, dass man irgendwie versucht, eine gewisse Art stoischer Ruhe so irgendwie da so reinzubringen. Und da wird einmal der Begriff benutzt, der Tough Guys, also nicht Tough Guys im Sinne von harte Kerle, sondern im Sinne von harte Verkleidung. So, dass es oft so ist, dass Männer oder junge Männer, Jungs in dem Kontext in einer Mobbing-Situation oft so tun, als wären sie härtere Kerle, als sie jetzt eigentlich sind. Und ganz interessant ist auch, wie das wahrgenommen wird, also wie halt Mobbing insgesamt wahrgenommen wird. Es ist wohl so, dass Jungs es oft auch einfach als normal betrachten, dass sich ihre männlichen Klassenkameraden ihnen gegenüber oder generell mit Gewalt durchsetzen. Da gibt es dann so Sätze wie, ja, das ist okay, wir machen das immer so, das ist ja, ne, das tut ja keinem richtig weh. Oder auch zum Beispiel selbst so Geschichten wie Beleidigungen und wo man dann irgendwie Leuten irgendwelche Schimpfwörter oder sowas an den Kopf wirft. Das wird dann oft, und das haben wir bestimmt auch, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, also dieses, ja, das machen wir hier immer so, das ist ja, sei doch mal nicht so und irgendwie, und da ist ja nicht so böse gemeint und tut ja keinem weh.
Also, um das zusammenzufassen, physische, aber auch verbale und damit emotionale Gewalt unter Jungen wird normalisiert. Das ist so Boys being Boys sozusagen. Ach ja, das ist so wilde Jungens, haha. So, und ja, zwischendurch nennen sie sich dann Hurensohn oder weiß ich nicht. Ja,
und das
war zumindest bei uns ein sehr beliebtes Wort.
Auf jeden Fall, ja. Und das muss ja irgendwie, ach, das muss ja irgendwie, ja, okay, da, so ist das auch, ne? Und das ist eben echt auch ein großes, großes Problem dabei. Und das ist ein bisschen erschreckend, weil das genau das ist, was man erwarten würde, ja. Weil dieses hegemoniale Maskulinitätsbild, was man da hat, schreibt ja quasi sowas Ähnliches auch vor. Nämlich, man ist irgendwie hart und man ist, man hat das irgendwie zu klären und man hat damit zu leben auch irgendwie. Und was auch interessant ist, sind die Gründe, aus denen gemobbt wird. Ganz viele Leute haben angegeben, dass sie aufgrund ihres Äußeren gemobbt wurden. Das kann ich nachvollziehen. Das ging mir auch so, teilweise. Ich hatte immer, also als ich auf die Schule kam, hatte ich relativ bald lange Haare. So, das ist so meine eigene Erfahrung dazu, ne? Und lange Haare als quote-unquote Mann, ja, war schon auch schwierig.
So. Ja, du fällst eben aus dem...
Du fällst eben aus dem...
Muster raus, aus dem Muster Männlichkeitsmuster. Raus. Männer genau. Haben im Zweifel eher keine langen Haare. Du hast lange Haare. Hahaha, du bist kein Mann, du bist kein Junge.
Du bist
anders. Ja. Und dann kommen dann eben so Beleidigungen rein.
Ein Schüler in der Studie hat erzählt zum Beispiel, dass er gemobbt wurde, weil er klein war, wieder, und körperlich flexibel, also der war wohl einfach sehr gut gedehnt und konnte sich irgendwie gut verbiegen oder was, ja, das wird man ja wahrscheinlich irgendwie im Sportunterricht gemerkt haben.
Also haha, du bist Turner, du machst Ballett oder weiß ich nicht,
und das ist,
du fällst auch raus genau, dadurch.
Das ist keine maskuline Eigenschaft.
Das ist
flexibel keine sein ist keine maskuline Eigenschaft. Was für ein Schwachsinn.
Das ist, wenn man sich die Kraftpakete von Turnern anguckt, die bei Bodentouren da durch die Gegend fliegen wie ein Flummi, also die auch sehr viele klassische oder traditionelle, das klingt so positiv, sehr viele hegemoniale Maskulinitätsbilder in sich vereinen und dann trotzdem auf eine andere Art rausfallen, das ist ja so ein offensichtlicher Widerspruch, aber es wird genutzt in dem Alter.
Also, genau.
In dem Alter, ja, im Mobbing unter Männern, vielleicht gar nicht mal unter dem Alter.
Ja. Es ist halt Fakt, dass Jungs in der Schule, das kann man aus dieser Studie auf jeden Fall schließen, häufiger Opfer von Mobbing werden, wenn sie eben dem Bild der hegemonialen Maskulinität optisch oder charakterlich nicht entsprechen.
Ich hatte mir dazu vier Punkte rausgeschrieben, wie sie das nicht tun können, beziehungsweise was hegemoniale Maskulinität eben so krass betont. Und das ist neben dieser physischen Dominanz und Einschüchterung, die wir jetzt schon besprochen haben, und der Akzeptanz, Normalisierung von körperlicher und verbaler Gewalt, auch die Heterosexualität. Also es ist auch hegemonial maskulin, Heterosexualität auszuleben, zu betonen und in erster Linie eben nicht abweichend sexuelle Neigungen zu zeigen oder zu suggerieren.
Ne? Genau. Und das ist halt, und diese Art von Mobbing verstärkt halt diese hegemoniale Maskulinität noch weiter, auch einfach dadurch, dass wenn du dafür gemobbt wirst, dass du einem bestimmten Standard nicht entsprichst, dann kann es ja sein, dass du versuchst, dich diesem Standard anzupassen.
Ne? Ja.
Und das heißt, du lernst dann davon genau das Falsche. Du kommst an die Schule und was weiß ich, und vielleicht machst du ja Ballett und du machst das gerne und dann wirst du aber irgendwann gemobbt und vielleicht hörst du einfach damit auf, weil du denkst, dann hören die auch auf, mich zu mobben. Und vielleicht haben sie ja recht, vielleicht ist das nichts Richtiges, vielleicht ist das falsch, vielleicht darf ich als Mann kein Ballett machen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich auch so, dass Männer, das hat man in der Studie auch herausgefunden, oder Schüler, Kinder, Jungs, dass die Schüler, die nicht eben dieser hegemonialen Maskulinität entsprachen, häufig Opfer von homophober, nicht homophober Gewalt, aber homophoben Sprüchen auch wurden, ne? Homophober Beleidigung. Unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie den Tatsachen entsprach oder nicht. Und das daran kann ich mich auch erinnern, was damals alles an homophoben Schimpfwörtern rumging.
Oh, aber inflationär,
als Teenager, bei uns alles. Auch.
Ja? Schwul als Beleidigung war so präsent bei uns. Das kam so schnell, wenn du irgendwas getan oder gesagt hast, was auffiel. Und ich meine, das hat auch irgendwann gar nicht mehr berührt, also gerade wenn du nicht faktisch schwul warst. Aber deshalb habe ich auch den Punkt der Heterosexualität als Teil von hegemonialem Maskulinitätsbild benannt. Jedes Rausfallen aus so, in Anführungszeichen, untypischem Jungenverhalten wurde auch in meiner Erfahrung immer sofort als schwul oder in die Richtung betitelt. Also die Konsequenz aus, du bist kein Mann, um das jetzt mal in diesen stereotypisierten Vorstellungen zu sagen, du bist kein Mann, also bist du schwul.
Und vor allen Dingen,
weil du bist ja offensichtlich keine Frau, was bleibt dann? Ja, dann bist du wohl schwul. Ja. Das ist so eine klare Verbindung, die da hergestellt wird, die so absurd ist, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, die wir jetzt gar nicht alle aufschlüsseln müssen. Aber es ist unmännlich scheinbar in dieser stereotypen Vorstellung, schwul zu sein. Es ist unmännlich, diese klassischen Verhaltensweisen nicht zu zeigen, diese Aggressivität, diese Dominanz, dieses Machtverkörpern. Und die Folge, dass du als biologisch männlich gelesener Mensch diese Verhaltensweisen nicht zeigst, ist dann scheinbar, dass du nur schwul sein kannst. Das finde ich eigentlich echt heftig. Und deshalb auch diese homophoben Beleidigungen. Ich weiß nicht, es gibt auch so Begriffe, ist die Frage, ob wir die hier benennen müssen, aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Rumschwulen. Ja, wenn man irgendwie, also Zärtlichkeiten unter gleichaltrigen Jungen, sei es sich zu umarmen oder was, das nannte man dann, das wurde in meiner Jahrgangsstufe nicht unbedingt von mir, aber auch als, hört mal auf rumzuschwulen oder so ähnlich benannt. Also ganz, ganz krass, das ist, wurde wirklich wie Dreck behandelt. Ja. Also,
und das ist immer noch, das ist immer noch so. Also immer noch so. Und ich kann das auch, also das ist beim Sport zum Beispiel, ich mache ja auch Sport so in einem Verein, ne? Ich mache ja auch Wrestling und jetzt gerade natürlich nicht mehr, aber eine Zeit lang war es so, dass ein Kumpel und ich, wir waren die einzigen, die immer irgendwie nachdem wir da Training hatten, in dieser Halle, wo wir waren, geduscht haben, weil da gab es Duschen und ich war verschwitzt, ich wollte duschen.
Ja, klar.
Und dann sind Devin und ich halt einfach duschen gegangen, so. Wie man halt duschen geht.
Ja.
Die, die Anzahl an komischen, homophoben Sprüchen, die wir uns haben anhören müssen, dafür, dass wir nicht stinken wollen, ist erstaunlich. Und das ist so abgefahren, weißt du, da gehst du duschen, aber weil du duschen gehst und es ist ein anderer Mann dabei, ist das schwul.
Ein bisschen merkwürdig, was, ne? Alle Fußballer dieser Welt scheinbar.
Das ist ja das Beste daran. Das ist was Schlechtes.
Das ist was Schlechtes. Klar, das ist was Schlechtes. Das ist ja nicht männlich.
Ja, genau.
Und also es ist ja nur gut, hegemonial männlich zu sein und das zu verkörpern.
Und also das,
weil hegemoniale Männlichkeit, da sollten wir an dieser Stelle auch betonen, inkludiert auch, dass du Frauen dominierst. Also der Mann steht an der Hierarchie Spitze, unangefochten und drückt diese Dominanz auf verschiedenste Arten und Weisen aus. Und logischerweise ist das dann auch das Ziel, so zu sein. Und vielleicht sollten wir da jetzt nochmal hinkommen, Gründe, um zu mobben und auch an Mobbing teilzunehmen, so wie du sagtest, ich werde wegen etwas geärgert, ich lasse das dann sein und schließe mich dem Mob an, ist aus Sicht der Studie auch, dass die Teilnahme und Durchführung von Mobbing als Bestätigung dieser eigenen Männlichkeit und auch als der Heterosexualität gilt. Also das ist tatsächlich eine ziemlich große wechselseitige Beeinflussung, die da vorliegt. In dem Moment, wo ich mich dem anpasse, bestätige ich quasi für die gesellschaftliche Umgebung, in der ich mich gerade befinde, also meine Schulklasse zum Beispiel, dass ich männlich bin, dass ich ein Mann bin, dass ich ein harter Mann bin, dass ich, dass ich nicht schwul bin. Also, weil das ja negativ gesehen wird, lächerlicherweise. Und ich entkomme damit sozusagen den negativen Einflüssen, die andernfalls eben sich mir bieten. Ja.
Und da muss man mal überlegen, was für dramatische Folgen das auch gerade für homosexuelle Männlichkeiten haben kann. Ja, also wenn du dir überlegst, dass du da dann über Jahre hin, da braucht man sich nicht wundern, wenn es vielen Leuten schwerfällt, offen über ihre eigene Sexualität zu sprechen, wenn sie gerade als schwuler Mann davon ausgehen müssen, dass sie auch ganz, ganz stark Opfer von Klischees werden natürlich und sowas, ne? Und man halt aber auch immer das Gefühl hat, man ist ja sowieso kein richtiger Mann. So.
Genau, also du wirst ja assoziiert mit etwas Schlechtem, mit etwas Unmännlichem und musst dir dann eingestehen, also da würde ich jetzt gerne lieber einen Betroffenen fragen, aber mit etwas, was jahrelang degradiert wurde als schlecht, als unwürdig, ja, und das ist dann plötzlich das, was du bist, das stelle ich mir furchtbar vor, aber wir können ja vielleicht generell mal jetzt festhalten, viele sagen ja auch, es ist dann, ja, Boys being Boys, es ist dann vorbei irgendwann, das ist so in der frühen Erwachsenenzeit, dann klingt es irgendwann aus von der Intensität her, aber die Folgen bleiben von Mobbing, also Menschen, die einmal gemobbt wurden, die schließen damit nicht einfach ab und, oh, ja, mein Gott, damals, also auch wenn ich heute den Menschen von früher begegne, von denen ich weiß, mein Gott, die haben Leute kaputt gemobbt und an den Rand der Verzweiflung gebracht und jetzt sind die auch erfolgreich im Leben und sind davongekommen, in Anführungszeichen, haben sich nie ernsthafte Konsequenzen darüber anhören müssen. Was sind denn Folgen von Mobbing? Es bleibt langfristig, können wir auf jeden Fall betonen.
Ja. Also tatsächlich haben wir noch eine Studie dazu, wo es auch um junge Männer geht, in den USA auch. Das war eine Testgruppe von 1068 Männern. Von diesen 1068 Männern wurden 448 gemobbt wegen ihrer Sexualität. Muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Finde ich auch ganz interessant. Auch da wurde nochmal klar gemacht, dass auch unter jungen Männern, also jungen Erwachsenen, Sexualität, Herkunft und Aussehen mit die meisten Gründe für Mobbing sind. Und hier wird auch nochmal klar gemacht in der Studie, dass die Männer mit einem, die diesen hegemonialen Männerstandard, Maskulinitätsstandard verkörpern, seltener Opfer von Mobbing sind, aber häufiger Täter tatsächlich. Und sie schreiten weniger ein, wenn Mobbing stattfindet und sie das mitbekommen. Warum? Das ergibt total viel Sinn, weil dieses hegemoniale Männerbild davon ausgeht, klar, jetzt wird hier ein Kumpel gemobbt, aber dann soll der sich mal nicht so anstellen, die Pussy, und soll mal irgendwie sich ein paar Eier wachsen lassen, ne? So, dann muss er damit halt klarkommen.
So. Das ist halt verachtenswert, wenn du es internalisiert hast, ne?
Ganz genau.
Und dann haben sie es verdient.
Ja. Wer Mobbing erfährt, hat, und das ist ein bisschen logisch, aber wer Mobbing erfährt, hat weniger gutes Selbstbewusstsein. Und das bleibt. Also das ist, wer einmal diesen Dämpfer ins Selbstbewusstsein reinbekommen hat und das Gefühl hat, ich kann nicht sein, wer ich bin, sonst habe ich negative Konsequenzen davon, dann bleibt das so. Es ist auch ganz, ganz spannend, was man teilweise für Ratschläge bekommt. Also ich erinnere mich, als ich so 14 war, 15 war, und viel mit Mobbing zu kämpfen hatte, haben teilweise Bekannte von mir geraten, ja, aber dann sei doch einfach ein bisschen normaler.
So, ja, ist toll, ne? Passt du dich doch an, ja. War auch ein Ratschlag, der von einem der Vertrauenslehrer, einem meiner Freunde in der Schulzeit geraten wurde. Ja, dann, du musst dich denen anpassen. Ne? Ja. Also,
du musst,
join the mob. Ja. Genau das, was wir jetzt gerade benannt haben. Ja, dann schließ dich doch den Mobbern an, so ungefähr. Sei doch einfach ein bisschen mehr normal, männlich, fall nicht raus aus dem Rahmen.
Wer allerdings, wer Mobbing unterbindet, also wer einschreitet, wenn sowas im Bekanntenkreis oder irgendwo passiert, der hat tatsächlich davon einen Zuwachs an Selbstbewusstsein. Das hat diese Studie auch herausgefunden. Also es ist tatsächlich wohl gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man merkt, ah, ich habe hier den Leuten das Mobbing vermiest. Allerdings ist jede Form von Kontakt mit Mobbing schlecht für das allgemeine Wohlbefinden. Und damit ist auch wirklich, also das haben die sich, gab es einen Fragebogen dazu, wie es den Leuten so geht und was so deren, ja, wie so deren ja, allgemeines Wohlbefinden eben ist. Und jede Form von Kontakt heißt dann halt aber auch, wenn ich jetzt ins Internet gehe und ich sehe, bei Facebook wird irgendwie einer in irgendeiner Kommentarspalte gemobbt und ich kenne den gar nicht, auch das hat einen negativen Einfluss auf mich. Wenn ich das irgendwo in der Fußgängerzone sehe oder was, oder wenn es in der Schule passiert, in der Uni, am Arbeitsplatz oder hopp oder peng, das hat auf alle Beteiligten, selbst die, die es nur mitbekommen und nichts damit sonst zu tun haben, auch langwierige negative Folgen. Ja? Also Mobbing ist einfach für alle Kacke, die das irgendwie miterleben. Für alle.
Auch empirisch belegt,
ja.
Keine Befindlichkeitsproblemchen. Es ist faktisch so, dass es negative Folgen auf das körperlich wie seelische Wohlbefinden hat.
Ja.
Sowohl bei Männern als auch bei Jungen. Und auch bei Jungen, die nur in der jungen Zeit gemobbt wurden, später als Männer. Also es hat langfristige Folgen. Wenn es einmal passiert ist, dann hält das Echo mit Pech ein Leben lang nach.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Das kann zu ganz interessanten Sachen führen. Auch zu späteren ganz anderen Problemen. Vielleicht widmen wir uns dem nochmal in einer gesonderten Folge. Aber das kann auch zu Selbstwahrnehmungsstörungen führen, ja.
Ja klar, ich internalisiere das, was mir an Schlechtem vorgeworfen wird. Ich glaube das, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so wahrnehme bewusst.
Ja.
Ich glaube das selbst. Ich glaube, dass ich das verdient habe. Ich glaube, dass es bei mir so und so ist.
Ich glaube auch, dass ich falsch bin.
Genau, ich habe nicht das Vertrauen, dass mein innerer... ist meine innere Stimme, die mir sagt, es ist schon okay, dass die recht hat, sondern wenn es so viele von außen sagen, dann muss ja vielleicht auch was dran sein.
Das kann sich ganz komische Wege brechen. Dann gibt es Leute, die überkompensieren mit ganz, ganz viel hegemonialer Maskulinität, ja, und werden dann irgendwie die krassesten Macker vom Block.
Auch weil sie merken, dass sie eigentlich nicht so sind.
Ja.
Und dann muss man es eben noch krasser verkörpern, damit man es sich selbst und allen anderen glaubhaft machen kann.
Oder entwickeln irgendwelche tatsächlichen Selbstwahrnehmungsstörungen, wo sie jeden Tag 3 Stunden ins Fitnessstudio gehen müssen und den krassesten Bizeps haben, aber dann kommen sie nach Hause und gucken sich im Spiegel an und sagen, nein, ich bin zu klein, ich bin zu schmächtig. Morgen mehr Protein oder sowas. Und das gibt's alles und das ist alles eine Folge dessen, dass wir als Gesellschaft wirklich dieses Überholte und dieses wirklich auch schwierige und wirklich unangenehme Männlichkeitsideal einfach immer noch viel zu stark vorherrschend mit uns rumtragen.
Also um das nochmal zusammenzufassen, natürlich hat Mobbing unter Männern auch verschiedenste Aspekte. Es gibt auch Einflüsse von Rassismus, selbstverständlich. Mhm. Es gibt Einflüsse von Klassismus, dass Menschen aus ärmeren Verhältnissen krass gemobbt werden, weil sie nicht den Standards der Umgebung entsprechen oder weil es da eben herabwürdigende Wahrnehmungen von Seiten derjenigen, die mobben, gibt. Aber was wir auf jeden Fall im Rahmen dieses Podcasts betonen wollen und müssen, ist, dass diese singuläre Sichtweise, es gibt nur Maskulinität X und wenn du daraus aus verschiedensten Gründen rausfällst, wirst du gemobbt. Wenn es das gibt, dann ist das auf jeden Fall so die Wurzel von vielen Übeln, die Mobbing fördern und bedingen und die das auch weiterhin auf verschiedenste Arten und Weisen tun. Und nun haben wir das weitere Problem, dass das eben nicht nur in der Schule stattfindet und unglücklicherweise eben diese Bedingungen, diese Umgebung so als Bedingung hervorbringt, sondern dass es gesellschaftlich ja in verschiedensten Ebenen verstärkt wird, dass wir ein bestimmtes Männerbild eben auch in Filmen und Fernsehen sehen, auch wenn es mittlerweile ja auch wirklich tolle Versuche gibt, das zu diversifizieren und queere Männer in den Vordergrund zu stellen in Film und Fernsehen. Aber wenn wir uns mal so die mediale Landschaft angucken, ist so der hegemoniale Mann auf jeden Fall immer noch, der hegemoniale weiße Mann, auch immer noch so der Protagonist, der am häufigsten vorkommt. Ich denke da jetzt an so einen Bruce Willis oder in den 80ern war es Arnold Schwarzenegger. Das sind sehr prägende Persönlichkeiten, die weiterhin vorhanden sind und die erst jetzt so langsam hinterfragt und aufgebrochen werden. Aber und da spanne ich jetzt nochmal den Bogen zu meiner Tätigkeit als Erzieher, da muss man eben so früh wie möglich ansetzen, denn ich merke auch in meinem Kindergarten, meine Bezugskinder sind jetzt 4 und 5 Jahre alt, wie diese Aspekte von hegemonialer Männlichkeit, von stereotyper Männlichkeit, von toxischer Maskulinität, um das auch mal so zu benennen, im Kindergartenalter bereits anfangen, indem Kinder lernen, durch die blau und pink eingeteilten Spielzeugangebote in den Läden, das ist für Jungs, das ist für Mädchen und das ist nicht vereinbar. Indem in solchen Sendungen wie Angelina Ballerina wirklich die pink eingekleideten Mädchen Ballett tanzen, ohne dass ein einziger Junge in dieser Gruppe vorkommt. Oder dass nur ein einziger Junge in dieser Gruppe vorkommt. So ein Freak gibt es vielleicht. Dass in Sendungen für Jungs weibliche Charaktere eben auch nur pink anziehen und sich sehr stereotyp weiblich verhalten und irgendwie eine hohe Stimme haben und kreischen und aber eigentlich auch gerne nähen und kochen und weiß ich nicht. Also da gibt es dann doch, was gerade so populär ist, relativ wenig Diversifizierung und ein relativ unflexibles Bild von Junge und Mädchen. Und die Kinder werden doch reingenötigt und brauchen aktive Bekräftigung, dass das, was sie gut finden, wenn es nicht stereotyp männlich oder weiblich ist, zu ihrem biologisch gelesenen Geschlecht passend, da brauchen sie Bestätigung, dass das eben trotzdem okay ist. So, ja, du trägst gerne ein Kleid, Kevin, ja klar, zieh das Kleid an, sieht super an dir aus, ne? Mach das so. Und na klar kannst du tanzen. Ist nicht schlimm. Natürlich können Jungen auch tanzen. Können auch Ballett tanzen im Tütü. Und können sich auch schminken. Können auch Nagellack auftragen. Können auch Lippenstift auftragen. Ist alles in Ordnung. Ja, es gibt nicht das eine Bild, Jungen dürfen das, Männer dürfen das. Das ist eigentlich so selbstverständlich, aber es ist eben so internalisiert, dass es eben schon so früh anfängt. Und da muss man so früh wie möglich seine Kinder darin begleiten, einfach ihre Interessen zu finden und dieses Geschlechterding eben auszublenden. Obwohl es die Gesellschaft vielleicht anders möchte, aber es ist unbedingt notwendig, diese Beschränkung, Tätigkeit für Geschlecht X und für Geschlecht Y, kein Middle Ground zu vermeiden.
Ja. Und es ist auch als junger Erwachsener, was ja vielleicht die Mehrzahl unserer HörerInnen ausmacht, auch als junger Erwachsener ist es wichtig, sein eigenes Verhalten ab und zu mal kritisch in Bezug auf diese Gender-Stereotype zu hinterfragen. Das heißt ja nicht, dass man nicht plötzlich alle Dinge nicht machen darf, die vielleicht Teil von diesem hegemonialen Prinzip sind. Ein paar von den Sachen sind tatsächlich aber auch einfach schlecht. Also zum Beispiel, wenn man sich für generell irgendwie Frauen und anderen Männern überlegen hält, das ist schlecht. Das ist ein schlechter Gedanke, den sollte man nicht haben. Das ist nicht produktiv, das ist einfach unangenehm für alle Beteiligten. Aber natürlich gibt es manchmal hegemonial-maskuline Stereotype. Und nur weil sie Teil dieses hegemonialen Maskulinitätsprinzips sind, heißt es ja nicht, dass sie gleich negativ besetzt sein müssen. Was weiß ich, man kann ein sehr liebenswerter, schweigsamer Typ sein. Man kann ein sehr liebenswerter Bodybuilder sein. Das hat alles per se erstmal nichts Negatives unbedingt an sich, bis auf natürlich alle Sachen, die direkt negative Folgen haben, wie ich fühle mich besser als alle anderen. Aber man kann und darf das und sollte das auch immer in regelmäßigen Abständen einfach selber nochmal hinterfragen und sagen, hey, jetzt mag ich hier XY oder mach das, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das so? Oder habe ich das nicht eigentlich immer schon doch irgendwie anders machen wollen und so. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was wir, glaube ich, dann noch mitgeben können im Rahmen auch von dieser ganzen Geschichte, auch mit dem Mobbing und sowas, ist, dieses Mobbing wird nur dann weniger werden, wenn wir eben den Kindern und aber auch einfach so als Gesellschaft merken, dass diese Pluralität, die es da gibt, diese Diversität, die es da gibt, an verschiedenen Interpretationen von Männlichkeiten, alle valide sind und alle irgendwie einen Stellenwert haben, solange sie eben anderen Leuten nicht auf die Füße treten, ne, immer wichtig, also absichtlich auf die Füße treten, und das ist, dass wir das immer noch mal verstärkter nach vorne und in die Welt hinaustragen müssen. Es gibt nicht ein Konzept der Männlichkeit. Es gibt sehr viele und die sind alle in Ordnung so.
Genau, eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch mal betonen, weil man das vielleicht so heraushören und lesen kann, dass die hegemoniale Männlichkeit, die wir jetzt beschrieben haben, oder die toxische Männlichkeit, das ist, ich glaube, dass die Verhaltensweisen, die darin beschrieben sehr werden, ähnlich, sich ähneln, das ist nicht, dass es jetzt nicht zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dass das abzulehnen ist. Also du hast ja gerade gesagt, alle Formen sind valide, das nicht. Und zwar aus dem Grund, dass das ja eine Dominanzkultur ist, eine unterdrückende, eine, die mit Leid für alle, die dem nicht entsprechen, verbunden ist. Ja, also alles, was ausgrenzt, was Anspruch erhebt zu dominieren in seiner Performance, ist abzulehnen, ganz klar. Das ist hegemoniale Maskulinität, nicht nur für Frauen, vor allem für Frauen, jahrelang, jahrhundertelang, jahrzehntelang, aber eben auch für Männer, die rausfallen. Hm. Und damit ist das nicht zu akzeptieren und verlangt aktiven Widerspruch und Gegenarbeit. Und dann können wir dahin kommen, dass alles, was dem nicht so ist, was nur das Individuum in seinen Interessen und seiner individuellen Lebensgestaltung betrifft, das ist valide, das muss valide sein, solange es nicht mit Schaden für andere Menschen verbunden ist.
Das hast du gut nochmal zusammengefasst, genau.
Also engagiert euch, wenn ihr merkt, da ist jemand toxisch maskulin, hegemonial maskulin unterwegs, da behauptet jemand, es gibt normativ nur die Verhaltensweise für Männer, da sagt jemand seinem Sohn, du kannst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, weil du bist ein Junge, engagiert euch dagegen. Lest jungen Büchern vor, in denen Billy Elliot-mäßig ein harter Typ vielleicht merkt, er mag doch Sachen, die gar nicht so dem Klischee entsprechen, was er internalisiert hat. Lest Geschichten, in denen zwei Väter ein Kind großziehen, damit es einfach normalisiert wird, damit sich Jungen später nicht wundern, dass zwei 14-jährige Jungs händchenhaltend über den Schulhof laufen oder sich mal küssen oder weiß ich nicht. Es muss einfach in der Normalität ankommen, dass es da ganz, ganz verschiedene Auslebungen von Maskulinität gibt und je geringer sind auch später die Irritationen damit und je geringer ist das Mobbing damit. Ja, also genau. Schreitet selber ein, wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr dafür auch woke genug, in Anführungszeichen. und ja, bleibt nicht untätig.
Ja.
Gut. Das war unsere Folge zu Mobbing unter Männern. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid selbst kein Opfer von Mobbing. Solltet ihr das doch sein, vielleicht können wir ja in der Folgenbeschreibung Hilfsangebote verlinken. Felix, fällt mir so spontan ein.
Doch,
das, denn auch als erwachsener Mann ist es völlig legitim, unter vielleicht auch vergangenem Mobbing zu leiden oder aktuell unter Mobbing zu leiden, sich davon überfordert zu fühlen. Das ist nicht das Problem, dass es da an Hilfsangeboten mangelt. Es ist natürlich aber nicht einfach, sowas in Anspruch zu nehmen. Von daher ist der erste Kontakt da vielleicht geringschwellig und vielleicht finden wir ja die ein oder andere Möglichkeit, sich da mitzuteilen, sich Hilfe zu suchen, bis hin zu therapeutischen Angeboten oder sonst was. Genau, wir drücken euch die Daumen, dass es aber nicht der Fall ist oder dass ihr da gut durchkommt. Sind auch für euch da, wenn ihr einfach mal ein bisschen Ballast abwerfen möchtet, dann schreibt uns gerne zu dieser Folge eine Nachricht auf Instagram.
DMs sind offen.
Genau, wir sind offen dafür, bei euch, bei uns seid ihr sicher. Es ist ein sicherer Raum für Betroffene von Mobbing auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, bei einer neuen Männer, die weinen Folge. Worüber wir dann sprechen, erfahrt ihr noch. Und ja, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann.
Tschüss.